Starship-Start mit Wiedereintritt und Landung beider Stufen verändert die Raumfahrt. Elon Musk will Fangversuch des Boosters an Land auf nächsten Flug. Axiom testet Mondanzüge in Starship HLS Mockup. China landet erneut auf Mondrückseite und gelingt Probenentnahme und Start in den Mondorbit. Starliner hebt endlich mit Crew ab und erreicht die ISS, hat jedoch Probleme mit dem Antriebssystem. Warum wurde der Mond beendet? Raumfahrt auf der ILA in Berlin, Ariane 6 Starttermin steht, ESA unterzeichnet Abkommen mit Vast-Raumstation und das Hubble wechselt in ein Gyromodus. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Am Donnerstag demonstrierte SpaceX eindrucksvoll die Zukunft der Raumfahrt. Die massive Super Heavy Starship-Rakete hob ab. Und wenn wir die Erfolge des Fluges extrapolieren, könnte das Starship tatsächlich bald vollständig wiederverwendbar werden. Die 121 Meter hohe und 5000 Tonnen schwere Rakete hob wieder erfolgreich von der Starbase in Texas ab und landete tatsächlich kontrolliert im Meer. Beide Stufen. Aber auf Anfang die zweistufige Super Heavy Starship Rakete hob um 14.50 Uhr MSZ in der Boca Chica Starbase ab und flog dann erstmal über den Golf von Mexiko. Der Testflug markierte den vierten Test einer voll integrierten Starship Rakete und den ersten, bei dem wie gesagt der Booster und die Oberstufe landeten. Und das bevor auch nur ein anderer Raketenhersteller der Welt auch nur den Booster wiederverwendet. SpaceX erklärte stolz, dass dieser Flug große Fortschritte in Richtung einer schnell und zuverlässig vollständig wiederverwendbaren Rakete gemacht habe. Für uns natürlich die tollen Bilder das Größte, aber wie SpaceX immer wieder betonte, die Daten waren die Nutzlast. Wertvolle Daten für weitere Verbesserungen, um ein vollständig wiederverwendbares Transportsystem zu entwickeln, was dann in der Lage ist, gewaltige Nutzlasten in den Orbit zu bringen. Treibstoff für Deep Space Missionen, Astronauten für die NASA auf den Mond und, das darf man auch nicht vergessen, letztlich auch das erklärte Ziel bei SpaceX, die Menschheit zum Mars. Bis zum Mars, da ist es noch etwas hin, aber ich denke, jeder, der diesen Flug gesehen hat, kommt mal mindestens ins Grübeln, ob das nicht tatsächlich zu unseren Lebzeiten möglich sein wird. Während des gesamten Fluges fielen zwei der 33 Raptor-Triebwerke des Boosters aus, trotzdem gelang die Wasserlandung im Golf von Mexiko. Zuvor hatte SpaceX verstopfte Filter in den Sauerstoffzubleitungen als Problem identifiziert, was sowohl auf Flug 2 als auch auf Flug 3 zu Problemen nach der Stufentrennung führte. Diesmal offensichtlich kein größeres Problem, auch das temporäre Abwerfen des Hot Staging Rings wurde getestet. Temporär wollte man Gewicht sparen für das Landemanöver, zukünftig soll die Hardware dann nicht abgeworfen werden. Der dritte Testflug im März hatte noch wegen einer ausgefallenen Rollkontrolle große Probleme beim Wiedereintritt der Oberstufe, die letztlich dann das Schiff damals zerstörten. Damals wirkt schon, als wäre das Jahre her. Es ist keine 3 Monate her. Diesmal behielt die Starship-Oberstufe die Kontrolle und überstand die Wiedereintrittsphase erfolgreich. Live-Ansichten zeigten lila- und orangenfarbenes Plasma, das über die Rakete strömte. Trotz des Verlustes einiger Wärmeschutzkacheln und einer beschädigten Klappe konnte die Rakete ihre Steuerung beibehalten und landete schließlich kontrolliert im Indischen Ozean nordwestlich vor Australien. Weil das mehrfach gefragt wurde, laut dem Umweltgutachten für die Starts plant SpaceX keine Bergung der Hardware. In dem Dokument für die FAA schreibt SpaceX sogar explizit, sollte die Hardware die Wasserlandung überleben und nicht eigenständig versinken, würde man Maßnahmen zu deren Versenkung ergreifen. Mal gespannt, ob da demnächst chinesische Tiefseetaucher nach ihren Kontaktlinsen suchen. Elon Musk und SpaceX zeigten sich begeistert. Musk lobte die Widerstandsfähigkeit des verwendeten Edelstahls und kündigte an, diesen weiter zu verbessern. Auch stellte er ein Fangmanöver des Boosters mittels Mechazilla-Fangarme in der Starbase bereits für den nächsten Flug in Aussicht. Der SpaceX-Chef war nach seinen Tweets zu urteilen generell bester Laune nach dem Flug. Der plauderte über den Edelstahl. Da wurde viel vermutet oder auch mal andersrum. Ja, die Umstellung auf ultraharten, kaltgewalzten Edelstahl für Starship habe dazu geführt, dass Musk schließlich auch den Cybertruck aus Edelstahl gemacht hat. Auch hat er im Everyday Astronaut Interview vor dem Flug wohl das Problem mit dem Gelenkübergang der Steuerklappen und das Problem, diese Stellen zu schützen, bereits als das Problem des Fluges vorausgesagt, was laut Musk aber keine schwere Voraussage war. Weiter wäre erwähnenswert, dass bei neueren Versionen von Starship-Oberstufen die vorderen Klappen weiter nach Lee verlagert sind. Dies soll in Zukunft dazu beitragen, die Zuverlässigkeit, eine einfache Herstellung und die Nutzlast in die Umlaufbahn zu erhöhen. Da die FAA für das Starship eine umfangreiche Starterlaubnis erteilt hat, die nur bei gravierenden Fehlern widerrufen würde, könnte theoretisch der nächste Starship-Testflug in wenigen Monaten anstehen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, in den nächsten 30 Tagen sehen wir die neue Hardware auf dem Pad und in den nächsten 60 Tagen wird Starship wieder fliegen. Die NASA, die Starship als Mondlander für das Artemis-Programm ausgewählt hat, lobte den erfolgreichen Testflug ebenfalls. Bill Nelson, der NASA-Administrator, gratulierte SpaceX und hob die Bedeutung für die Rückkehr der Menschheit zum Mond im Artemis-Programm hervor. Die NASA bereitet sich darauf vor, nach über 50 Jahren wieder Astronauten auf den Mond zu schicken. Die ehemaligen NASA-Astronauten Doug Wheelock und Peggy Whitson von Axiom Space haben die neuen Raumanzüge der Firma getestet. Dieser Test am 30. April war das erste Mal, dass Astronauten in Druckanzügen mit dem Starship HLS-System gearbeitet haben. Solche integrierten Tests sind entscheidend, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert und sicher ist, bevor die Astronauten ihre Mondmission antreten. Der Test fand im SpaceX-Hauptquartier in Hawthorne, Kalifornien statt und lieferte wertvolles Feedback zu Layout, Design und Beweglichkeit der neuen Raumanzüge. Die Astronauten zogen die Anzüge in einer maßstabsgetreuen Luftschleuse an und übten verschiedene Aufgaben wie das Bedienen eines Bedienfelds und das Nutzen von Mobilitätshilfen wie Handläufen und Gurten. Wheelock und Whitson probten den Ein- und Ausstieg sowie das Bedienen des Aufzuges mit ihren Anzügen, was wichtige Erkenntnisse über die Handhabung und Geschicklichkeit der AX-EMU-Anzughandschuhe lieferte. Für die Artemis 3 Mission der NASA wird SpaceX das Starship HLS zur Verfügung stellen, das dann in der Mondumlaufbahn mit Orion andockt und zwei Astronauten zur Mondoberfläche und zurückbringt. Leider kein Mond für Tim. Ich hatte bereits darüber berichtet, dass das Dear Moon Projekt des japanischen Milliardärs Yusaku Maezawa abrupt abgesagt wurde. Maezawa und 10 weitere Crewmitglieder hätten an Bord eines SpaceX Starships einen Flug um den Mond unternehmen sollen. Maezawa erklärte nun die fortlaufenden Verzögerungen und die Unsicherheiten über den Starttermin seien ausschlaggebend für seine Entscheidung gewesen. Ursprünglich hatte man den Start der Mission bis Ende 2023 geplant. Aber es sei noch immer ungewiss, wann Starship zu der Mission starten kann und er wollte die Crewmitglieder nicht länger warten lassen. Das Dear Moon Projekt, das im September 2018 von Maezawa und SpaceX-CEO Elon Musk gemeinsam angekündigt wurde, war ein äußerst ambitioniertes Projekt der privaten Raumfahrt. Maezawa soll eine erhebliche Summe in das Projekt investiert haben und hat auch einen Wettbewerb finanziert, bei dem 10 kreative Personen für die Mission ausgewählt wurden. Mit der Auswahl des Starship-Fahrzeuges durch die NASA als Mondländer für ihr Artemis-Programm im April 2021, da verschob sich der Fokus von SpaceX wohl auf die Erfüllung der Anforderungen der NASA. Maezawas Mission hingegen rückte dadurch medial in den Hintergrund. Tim Dodd meinte letztes Jahr auf dem Space Creator Day, er rechne in den frühen 2030ern mit der Mission, also weit entfernt vom ursprünglichen Plan. Online findet man auch die Theorie, dass sich Maezawas Prioritäten wahrscheinlich geändert haben. Im All war er ja bereits. Im Herbst 2021 flog er mit einer russischen Soyuz zur ISS. Auch bekam das andere große private Raumfahrtprojekt Polaris von Jared Isaacman nach meiner Wahrnehmung deutlich mehr Aufmerksamkeit als das Dear Moon Projekt. Zudem soll sich das geschätzte Vermögen von Maezawa seit der Ankündigung halbiert haben. Klares Zeichen, dass es auf einen Rückzug aus dem Projekt zuläuft, war dann das Entfolgen auf X durch Elon Musk. Die Absage des Dear Moon Projekts traf die ausgewählten Crewmitglieder offensichtlich unerwartet. Tim Dodd, der Everyday Astronaut, der schrieb in einem Statement, dass die Träume von ihm und seiner Crew nun vorbei wären. Ja, Tim Dodd, der hat mich hier zu diesem Kanal inspiriert und deshalb auch vielleicht noch ein bisschen mehr aus seinem Statement. Das Einzige, womit er sich schwer tue, sei der Zeitpunkt. Hätte er gewusst, dass die Mission innerhalb eines Jahres und 6 Monate nach der öffentlichen Ankündigung abgesagt werden könnte, hätte er niemals zugesagt. Wie gesagt, Tim Dodd ist ein super sympathischer Typ. Everyday Astronaut ist ein Hauptgrund, warum es Senkrechtstarter gibt. Ich dachte mir, ey, warum gibt's so tolle amerikanische Kanäle über Raumfahrt? Wir brauchen sowas im deutschen Sprachraum. Und mittlerweile Senkrechtstarter über 70.000 Abonnenten und 500.000 Aufrufe im Monat mit so einer Nische wie Raumfahrt. Vielen, vielen Dank, Tim, für deine Arbeit und keep going. Und klar, dass du das jetzt erstmal verarbeiten musst. Fun Fact, die meisten Klicks bekommt Senkrechtstarter über das Handy, aber die größte Watchtime tatsächlich über den PC. Ich habe mit Oprah einen neuen Internetbrowser ausprobiert und möchte euch ein paar Features vorstellen, die ich besonders gut fand. Mit der Video-Pop-Out-Funktion von Oprah, da kannst du zum Beispiel Webvideos aus dem Browserfenster lösen und sie an beliebige Stelle auf deinen Bildschirm verschieben, auch über andere Anwendungen. Das ist ein bisschen so wie in meinen Livestreams, wenn ich mein Bild so anordne, dass ihr die interessanten Dinge nicht verpasst. Mit der Pop-Out-Funktion, da kannst du nahtlos im Internet surfen und gleichzeitig Videos genießen. Aber auch mit KI-Funktionen geizt Oprah nicht. Dank des integrierten Area AI-Chats in der Seitenleiste hast du immer direkt Zugriff auf schnelle und klare KI-Antworten. Und da die Funktion mit dem Web verbunden ist, bekommst du auch aktuelle Informationen in Echtzeit, wenn du wie ich sofortige Recherchen durchführen musst. Durch einfaches Hervorheben eines beliebigen Textes online kannst du sofort eine kurze Erklärung, eine tiefere Erkundung des Themas oder sogar eine Übersetzung erhalten. Besonders unterwegs ist mein Stresslevel gefühlt direkt vom Akkustand meines MacBooks abhängig. Der Opera Browser bietet dir hier neben dem regulären Energiesparmodus die Möglichkeit, den Stromverbrauch weiter zu reduzieren. So kannst du länger surfen und musst dir ja weniger Sorgen um den Akku machen. Ja, und das war jetzt nur die Spitze des Eisbergs an coolen Features, die dir der kostenlose Opera Browser für effizientes Surfen bereithält. Ich hab's nicht bereut, probiert's einfach mal aus. Den Link findet ihr unter dem Video. Nach jahrelangen Verzögerungen und zwei abgebrochenen Starts hat es Boeing Starliner Raumschiff endlich geschafft. Am 5. Juni hob die ULA-Rakete Atlas V in der Konfiguration N22 erfolgreich ab und brachte die Starliner-Kapsel auf ihren ersten Crewflug in den Orbit. An Bord waren die NASA-Astronauten Butch Wilmer und Suni Williams. Der Start von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida, der verlief um 16.52 Uhr MSZ planmäßig. 15 Minuten nach dem Start trennte sich Starliner von der Centaur-Oberstufe der Rakete. Der erfolgreiche Start markierte den dritten Versuch, die CFT-Mission durchzuführen. Die ersten beiden Versuche im Mai und Juni, die scheiterten an technischen Problemen, darunter ein defektes Sauerstoff-Überdruckventil in der Rakete und Probleme am Raumschiff bzw. dem Servicemodul. Boeing hatte in den letzten Jahren mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, darunter fehlerhafte Software, korrodierte Ventile und Probleme mit dem Fallschirmsystem. Diese Schwierigkeiten, die führten dazu, dass das Unternehmen einen zweiten Testflug ohne Crew durchführen musste, bevor dann der erste Crewflug jetzt starten konnte. Der Start jetzt am 5. Juni war ein bedeutender Meilenstein für Boeing und die NASA, die nun sogar mit Crew Dragon, Starliner und Orion über drei Crew-Vehikel verfügen, schon abgefahren. Boeing erhielt 2014 einen Vertrag über 4,2 Milliarden US-Dollar, um die Entwicklung von Starliner abzuschließen und 6 operationelle Missionen zur ISS durchzuführen. SpaceX, das zur gleichen Zeit einen Vertrag über 2,6 Milliarden US-Dollar erhielt, startete seine erste Crew-Mission dann bereits 2020 und hat seitdem 8 reguläre ISS-Crew-Flüge und mehrere private Flüge durchgeführt. Aber zurück zum Starliner, damit ist Boeing neben SpaceX erst das zweite Unternehmen, das ein Crew-Orbitalraumschiff entwickelt und geflogen hat. Aktuell können das sonst nur Roscosmos, die NASA und die chinesische CNSA. Aber auch für die United Launch Alliance war dieser Start ein besonderer Moment, da es der erste Crewflug einer Rakete von ULA war. ULA-Präsident Tory Brunet zeigte sich begeistert und erhielt nach der Pressekonferenz die traditionelle Krawattenabschneidung, um den Meilenstein zu feiern. Erinnert mich ja an Altweiberfasnacht, aber anyway. Apropos Altweiberfasnacht, ein bisschen närrisch wurde es auf dem Flug dann tatsächlich doch. Die Mission verlief nämlich wieder nicht ganz reibungslos. Kurz nach dem Start wurden zwei Heliumlecks entdeckt und am Donnerstag fielen einige Triebwerke des Raumschiffs vorübergehend aus. So musste der Kommandant Butch Wilmer häufiger als geplant manuell eingreifen. Trotz dieser Schwierigkeiten reichten Butch und Sunny die ISS aber sicher. Das Andocken am vorderen Dockingport des Harmony-Moduls, etwa 27 Stunden nach dem Start, wurde dann wegen des Triebwerksausfalls über eine Stunde später als geplant durchgeführt. Während der Annäherung an die ISS gingen 5 der Reaktionskontrolltriebwerke offline, was die Kontrolleure der Raumstation dazu veranlasste, den Starliner außerhalb der 200 Meter Sicherheitszone der Station warten zu lassen. Letztendlich konnten 4 der 5 Triebwerke aber wieder aktiviert werden, was das Andocken schließlich ermöglichte. Die Ursache der Triebwerksausfälle, die ist noch unklar. NASA und Boeing vermuten, das Problem liegt weniger bei den Triebwerken selbst, sondern eher bei der Software, die die hypergolen Triebwerke steuert. Zusätzlich zu den Triebwerksproblemen entdeckten die Flight Controller 2 weitere Heliumlecks im Antriebssystem von Starliner. Diese Lecks, die waren unabhängig von dem vor dem Start bekannten Heliumleck, das nach einem abgebrochenen Startversuch am 6. Mai entdeckt wurde. Die Missionsleiter entschieden sich für ein Fortsetzen des Andockens und verwenden zusätzliches Helium, um das System neu zu bedrücken. Nach dem Andocken fanden die Flight Controller ein 4. kleineres Heliumleck. Es ist noch unklar, was dieses Leck wiederum verursacht, aber es könnte eine gemeinsame Ursache geben. Nach dem Andocken wurden die Antriebssysteme geschlossen, um weitere Lecks zu verhindern. Die NASA ist zuversichtlich, dass ausreichend Helium vorhanden ist, um Starliner sicher zurück zur Erde zu bringen. Ja, die Heliumlecks, die stellen ein besonderes Problem dar, da sie auf mögliche systemische Fehler im Drucksystem des Raumschiffs hinweisen könnten. Boeing-Ingenieure untersuchen derzeit diese Probleme, um sie vor der nächsten Mission dann zu beheben. Das wäre ja dann eine reguläre Mission. Auch die Probleme mit den Triebwerken, die finde ich besorgniserregend. Während des Fluges fielen 5 der 28 Reaktionskontrolltriebwerke zeitweise aus und eines tatsächlich dauerhaft. Dies ist bereits die 2. Mission in Folge, bei der die Steuertriebwerke des Starliners Schwierigkeiten hatten. Die Ursache dieser Probleme muss natürlich gefunden und behoben werden, bevor man Starliner für reguläre Crewmissionen zur ISS freigibt. Die NASA plant jetzt, die gesammelten Daten zu analysieren, bevor Starliner mit Butch und Sunny zur Erde zurückkehren kann. Dieser Rückflug, der könnte frühestens am 14. Juni stattfinden. Die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA hat es mal wieder geschafft. Die Chang'e-6-Mission ist die 6. erfolgreiche Mondmission Chinas in Folge und bereits die 4. erfolgreiche Mondlandung und die 2. auf der Rückseite des Mondes. Am Samstag, 1. Juni, setzte der Lander im Apollo-Krater im Südpol-Aitken-Becken auf der erdabgewandten Seite des Mondes auf. Und die Behörde veröffentlichte auch gleich ein Landevideo. Außer China ist bisher noch niemandem eine Landung auf der erdabgewandten Seite gelungen und China betreibt hier jetzt nun gleich 2 Missionen. Von der gelandeten Sonde gibt es nun auch eine Vielzahl an Bildern und Videos, unter anderem eine Außenansicht, die der mitgeflogene Rover aufgenommen hat. dieser kleine Rover, der soll nun die Landeumgebung erkunden. Nach der Landung machten sich die Teams sofort an das Überprüfen der Systeme und das Entnehmen der Proben. Es sollen bis zu 2 Kilogramm Mondmaterial gesammelt werden. Eine Mischung aus Oberflächenregolith, das ein Bagger entnimmt, und tieferes Gestein, das mittels Bohrer gewonnen wird. Am 3. Juni startete die Aufstiegsstufe der Chang'e 6 Mission zusammen mit den Proben erfolgreich in den Mondorbit. Am 6. Juni traf sich die Aufstiegsstufe mit dem Chang'e 6 Orbiter und auch das Andocken wurde erfolgreich abgeschlossen. Die wertvollen Proben, die wurden in ein Wiedereintrittsmodul transferiert, das um den 25. Juni rum in der Inneren Mongolei landen soll. Die Chang'e 6 Mission ist ein bedeutender Schritt in Chinas Raumfahrtplänen. Die Rückführung von Proben von der Rückseite des Mondes, die ist technisch sehr anspruchsvoll und könnte wertvolle Erfahrungen für zukünftige Crew-Missionen liefern. China plant bereits weitere Missionen. Chang'e 7 und Chang'e 8 sollen den Südpol des Mondes erkunden und Technologien für den Bau einer Mondbasis testen. Die Missionen sollen 2026 bzw. 2028 starten. Chang'e 8 soll die Nutzung von vor Ort vorhandenen Ressourcen testen. Langfristig strebt China die Errichtung der International Lunar Research Station an, ein Projekt, das man für die 30er Jahre plant und an dem sich mehrere Länder und Organisationen beteiligen. Die International Lunar Research Station ist Chinas Antwort auf das Artemis-Programm der NASA und baut ebenfalls eine Koalition von Partnern auf, ähnlich den von den USA geführten Artemis-Accords. Das Projekt, das sieht den Bau einer zunächst robotischen Mondbasis in den 30ern vor. Diese Basis, die soll dann auch von Crew-Missionen besucht werden und letztendlich langfristige menschliche Aufenthalte ermöglichen. Ein im April von der chinesischen Society of Astronautics veröffentlichtes Papier zur International Lunar Research Station, das beschreibt gestufte Pläne zur Etablierung einer dauerhaften Präsenz auf dem Mond. Die letzte Phase konzentriert sich auf das großflächige Nutzen von Ressourcen, einschließlich des Baus von Mondfabriken und Labors. Nicht zuletzt Tourismus sieht man sogar als Möglichkeit der Nutzung so einer Basis. Laut dieses Papiers wird der Aufbau einer solchen Station die Grundlagen für Chinas Erdmond-Wirtschaftsraum bilden und das Land als Führende in der astronautischen Deep Space-Erkundung positionieren. Unambitioniert klingt anders, würde ich sagen. Ich habe auf der ILA mit dem ehemaligen SpaceXler Hans Königsmann viel über die Zukunft der Raumfahrt gesprochen. Einiges davon auch für euch vor einer Kamera. Gerade das Thema China, das macht Hans deutlich Sorgen. Es macht mir schon auch so ein bisschen Angst, also weil ich das Gefühl habe in China, dass einfach unheimlich viel Geld, unheimlich viel politische Unterstützung da ist. Verfolgst du das?
Ein bisschen. Also China ist im Prinzip die einzige Organisation, die ähnlich viel startet wie SpaceX. Also vor 2 Jahren war das der Fall. Letztes Jahr hat dann SpaceX entschieden überholt. Und ich glaube, in China ist viel mit der Raumfahrt, es ist eben auch militärisch, wird militärisch gesehen. Und das ist schon auch eine weltpolitische Entwicklung, die mich auch ein bisschen besorgt. Nicht? Also von daher, ich guck drauf und guck's mir an, aber ich bin eher besorgt dabei, als dass ich das eine gute Sache finde.
Das Interview bekommt ihr diese Woche natürlich nochmal in voller Länge. Spoiler, als das nächste große Ding in der Raumfahrt sieht Hans die kommerziellen Raumstationen. Das bringt uns zum nächsten Thema. Die ESA und das amerikanische Unternehmen VAST haben auf der ILA eine spannende Absichtserklärung unterzeichnet. Künftig wollen sie gemeinsam an neuen Raumstationen arbeiten und damit Europas Zugang zum Weltraum erweitern. Das bedeutet mehr Möglichkeiten für ESA-Astronauten und europäische Forschung in der Schwerelosigkeit. Die Zusammenarbeit soll vor allem Europa neue Chancen im niedrigen Erdorbit bieten, also dort, wo bisher die ISS unterwegs ist. Konkret geht es um den Zugang zu den VAST-Raumstationen für astronautische Missionen und dann natürlich auch für Forschung und kommerzielle Projekte. Außerdem will VAST die europäische Industrie unterstützen, damit sie die nötigen Teile und Ausrüstung für die Station zuliefern kann. Ab 2026 sollen europäische Astronauten auf der neuen Haven-1-Station von VAST arbeiten können. Die relativ einfach aufgebaute Haven-1-Station soll bereits nächstes Jahr mit SpaceX ins All gebracht werden und auch vom Dragon versorgt werden. ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher zeigte sich begeistert. Er sagte, diese Vereinbarung zeigt, dass wir Europäer entschlossen sind, Europas Rolle in der Weltraumwirtschaft zu stärken. Max Haut, der CEO von VAST, ergänzte, wir freuen uns, der ESA und ihren Mitgliedstaaten neuen Zugang zum Weltraum zu bieten. Eine andere kommerzielle Station, die noch vor dem ISS aus übernehmen soll, Starlab. Das soll in Bremen gebaut werden und ich konnte erneut mit dem Leiter Manfred Jaumann von Airbus Defence and Space über die Station sprechen.
Wie wird das Ding an Starship festgemacht?
Ja, das machen wir auch gerade. Okay. Das geht über den sogenannten Payload Adapter. Das ist überall so, dass Satelliten sind, oben in der Spitze von der Rakete drin oder eben so eine große Payload. Starlab wird die größte Payload für Starship sein und derzeit wird der Payload Adapter entwickelt. Und eben auch die Anpassungen am Raumfahrzeug, am Raumschiff Starlab und die Anpassungen auch am Launcher selber, damit die drei Elemente Payload Adapter, Payload, unsere Raumstation, Payload und der Launcher gut aufeinander passen. Und das ist nicht ganz trivial. Derzeit ist es ja so, dass das Starship so eine Klappe hochmacht. Und da kann man unsere Station nicht einfach rausgeben, also ausfahren, sondern die muss dann geneigt werden und dann wieder zurück und so. Das ist eine spannende Geschichte. Ja. Da hauen wir uns auch so ein bisschen gerade mit den SpaceX, wer der denn jetzt für was verantwortlich ist und wer was machen muss und so. Aber das ist ein ganz normales Geschäft, das macht Spaß.
Ihr habt kein Ticket mehr für die ILA bekommen? Macht nix. Ich war dort und habe einen Livestream-Rundgang mit dem Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie durch den Space Pavilion gemacht. Den verlinke ich euch unter dem Video. Ich entschuldige mich für das Hochkant-Format. Das konnten wir tatsächlich wegen eines YouTube-Bugs nicht mehr ändern vor Ort. Aber vielleicht dann einfach am Handy oder am Tablet schauen. Lohnt sich. Ich rede unter anderem mit ESA-Astronaut Matthias Maurer über die neue Lunar Facility. Die ESA hat den 9. Juli als Startdatum für den ersten Ariane 6 Start festgelegt. Diese Ankündigung, die erfolgte auch auf der ILA in Berlin. Kanzler war ja da. Der erste Flug der Ariane 6, das ist aber ein Demonstrationsflug. Also sind nur so ein paar Testnutzlasten mit dabei. Der Start soll dann endlich Europas Trägerraketenkrise beenden. ESA-Chef Aschbacher hat die Bedeutung der Ariane 6 für Europas unabhängigen Zugang zum Weltraum betont. Wobei man ja sagen muss, dass man sich den Zugang zum Weltraum ohne Not selbst genommen hat. Da die Ariane 6 kein einziges Entwicklungsziel bis auf eine wieder Oberstufe erreichen wird, fällt es mir da schwer zu applaudieren. Ich glaube, es lässt sich grob so zusammenfassen, die Politik hat sich Quatsch gewünscht, die Industrie hat nicht geliefert und die ESA wiederum hat ihre Aufsichtsfunktion vernachlässigt bzw. ist politisch gewollt nicht stark genug, um Kritik zu äußern. Ich will jetzt einfach, dass das Kapitel endlich um ist und das Ding fliegt und wir endlich wieder über ernsthafte Raumfahrtambitionen sprechen können. Wenn der Erststart gelingt, ist ein zweiter Start vor Jahresende geplant, gefolgt von einem Anstieg auf etwa 10 Starts pro Jahr. Die Produktionsanlagen, die würden maximal 12 Starts hergeben. Das legendäre Hubble-Weltraumteleskop steht vor einer Herausforderung. Die Gyroskope, die seine Ausrichtung steuern, die gehen zur Neige. Die NASA hat deshalb angekündigt, den Betrieb auf ein einziges Gyroskop zu reduzieren, um immer ein Gyroskop als Backup zu schonen. Dies wird zwar die Ausrichtungszeit verlängern und die wissenschaftliche Effizienz senken, doch Hubble bleibt so weiterhin aktiv. Hubble seit 1990 im Einsatz ist, was die Anzahl der wissenschaftlichen Paper betrifft, das produktivste wissenschaftliche Instrument in der Menschheitsgeschichte. Zum Abschluss der News noch ein kurzer Blick nach Indien. Es gab die Woche ein Rendering des neuen Gaganyaan-Kontrollraums, von dem aus die ersten indischen Crewmissionen dann überwacht werden sollen. Bevor ich es vergesse, Senkrechtstarter wird dieses Jahr 5 und das wollen wir feiern. Und zwar einen Tag vor dem Space Creator Day. Also normalerweise die Party, wo dann nur die Creator da sind und die Orga-Teams und so. Und das machen wir für euch offen. Am 11. Oktober, Freitag, vor dem Space Creator Day, gibt's in Speyer eine große Senkrechtstarter-Sause. 5 Jahre Senkrechtstarter, unser Apollo-Moment. Also Link unten in der Beschreibung. An dieser Stelle sei allen Menschen gedankt, die diesen Nischenkanal möglich machen. Ganz besonders möchte ich mich bei den Schutzengeln bedanken, die Senkrechtstarter regelmäßig monetär unterstützen. Wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern und das aktiv, unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank. Raketenstarts vergangene Woche? Ja, war doch nix. Spaß. Aber irgendwann muss ich ja auch mal schlafen gehen. Und die wichtigsten Starts haben wir ja mit Starliner und Starship besprochen. Und nächste Woche wird es tatsächlich ein bisschen ruhiger. Flexible Videoanzeige, fortschrittliche KI-Tools, Energiesparmodus. Opera stellt sicher, dass du effizient, kreativ und sorglos surfen kannst. Den kostenlosen Opera-Browser erreichst du über meinen Link unter dem Video. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Die Woche steht da wohl massiv dafür. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.